Yes. Bist du sicher? Wir wollen Sicherheit. Das ist ganz klar. Beim Fahrradfahren, ein Fahrrad fährt, geht nicht ohne. Beim Autofahren, Sicherheit, Gott, heute undenkbar. Die Gottpflicht ist so alt wie ich. Und was haben die modernen Autos nicht alles? ASB, ESP, Notbremsassistent, Spurhalteassistent, Airbag, was fällt dir noch alles ein? Wer hat mehr zu bieten? Das ist schon ein gutes Gefühl, finde ich. Trotzdem sterben immer wieder Menschen im Straßenverkehr. Es gibt keine Sicherheit. Natürlich bin ich dankbar für die immer größer werdende Sicherheit beim Autofahren, aber letztendlich wiegt vielleicht die moderne Technik den einen oder anderen auch in falscher Sicherheit. Müdigkeitsassistent gibt es übrigens noch. Ne? Der piept dann, wenn der das Gefühl hat, du bist müde beim Fahren. Wir wollen heute mal zusammen überlegen, ob das im Glauben auch so ist. Ein spiritueller Crashtest, wenn man will. Also keine Angst, wir werden niemand an die Wand fahren, zumindest nicht in echt. Aber stell dir mal die letzten 30 Sekunden deines Lebens vor. Versuch das mal. Die letzten 30 Sekunden deines Lebens. Was geht dir durch den Kopf? Das ist ein Experiment, ein Gedankenspiel, ich weiß. Vielleicht kein schönes. Es kann ja ganz unterschiedlich sein, was dir da durch den Kopf geht. Mir wurde von einer Frau berichtet, einer Diakonisse. Ich war nicht selber dabei, aber derjenige, der in ihrem Sterbebett war, hat gesagt, und jetzt die letzten 5 Minuten immer gerufen, hab ich denn genug geglaubt? Wird das reichen? Hab ich genug geglaubt? Keine schöne Vorstellung, oder? Jemand anders, bei dem ich dabei war, auf der Intensivstation, der hat gesagt, ich gehe jetzt zu meinem Herrn Jesus und da freue ich mich drauf. Das könnte bei dir am Ende durch den Kopf gehen. Bist du sicher, dass du in den Himmel kommst? Eigentlich haben wir das doch von klein auf gelernt, oder? Also mir ging es so. Ich erinnere mich, dass ich lange Zeit mit dem Thema Schuld und Sünde und ewiger Tod eigentlich nichts wirklich anfangen konnte, weil ich gedacht habe, hey, Jesus ist doch für mich gestorben, also was habe ich damit am Hut? Das geht mich doch nichts an. Natürlich macht man sich irgendwo so seine Gedanken, gerade wenn man auch mit anderen Leuten im Gespräch ist und so verschiedene Szenarien lebt. Ich weiß das auch noch heute, dass Jesus für mich gestorben ist und in gewisser Weise freue ich mich da auch schon drauf. Aber es gibt halt auch Bibelstellen, die einen da ins Nachdenken bringen, die einen etwas beunruhigen. Und so eine habe ich heute mitgebracht. Einmal fragte Jesus jemand, Herr, werden nur wenige gerettet? Jesus antwortete, die Tür zu Gottes neuer Welt ist eng. Kämpft darum, dass ihr Einlass findet. Denn viele, sage ich euch, werden sich am Ende darum bemühen, aber es nicht mehr schaffen. Wenn der Hausherr aufsteht und die Tür abschließt, werdet ihr draußen stehen und klopfen und rufen, Herr, mach uns auf. Doch er wird antworten, ich weiß nicht, wo ihr herkommt. Dann werdet ihr sagen, wir haben doch mit dir zusammen gegessen und getrunken und du hast auf unseren Straßen gelehrt. Aber er wird euch antworten, ich weiß nicht, wo ihr herkommt. Ihr habt es allesamt versäumt, das Rechte zu tun. Geht mir aus den Augen. Da werdet ihr dann jammern und mit den Zähnen knirschen, wenn ihr Abraham, Isaak, Jakob und alle Propheten in Gottes neuer Welt seht, doch ihr selbst seid ausgeschlossen. Aus Ost und West, aus Nord und Süd werden die Menschen kommen und in Gottes neuer Welt zu Tische sitzen. Seid darauf gefasst. Es gibt solche, die jetzt noch zu den Letzten zählen, die werden die Ersten sein. Andere zählen jetzt zu den Ersten, die werden die Letzten sein. So schreibt es Lukas im 13. Kapitel. Ein heftiger Text. Ist das der liebe Herr Jesus, der sonst sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und belastet seid? Ja, es ist dasselbe. Und es ist gut, auch einmal solche Worte zu hören, sonst gewöhnen wir uns vielleicht zu schnell an eine Friede, Freude, Eierkuchen-Theologie. Sein Text rüttelt auf und passend zu dem Text gibt es ein weit verbreitetes Bild, vor allem die Eltern dürften es kennen, der breite und der schmale Weg von Charlotte Rylen, 19. Jahrhundert. Ich habe lange überlegt, ob ich es zeige, weil es durchaus auch problematisch ist, aber ich habe beschlossen, ich komme da nicht umhin, weil das einfach mit diesem Frage, bist du sicher, dass du in den Himmel kommst, gegebenenfalls wie, einfach untrennbar verbunden ist. Ihr seht das Bild da vorne auf den ersten Eindruck völlig klar. Es gibt eine Mauer mit zwei Toren, ein großes, wo drauf steht Willkommen, ein kleines, dass man eigentlich gerne übersieht, wo man sich gerade so durchzwingen kann. Und zwei Wege, einen breiten, der mäßig ansteigt, durch eine Stadt führt. Ein anderer, der kaum erkennbar ist, so zwischen Kruzifix und Kirche durchführt. Ein steiler Weg, ein steiniger Weg. So ein Gebirgspfad, wo man vielleicht auch runterfallen kann. Der eine, der breite, führt ins Verderben, der andere in die goldene Stadt Jerusalem. So viel auf den ersten Blick. Das ist noch geschmückt mit verschiedenen Szenen und Bibelstellen. Charlotte Rylen, eine fromme Frau, Fabrikantenfrau, hat das gemalt. Sie hat zwei Schicksalsschläge. Einmal im Deutschen Bruderkrieg 1866, Preußen gegen Österreich. Hat Württemberg auf österreichischer Seite gekämpft, verloren. Es gab viele, viele Tote, als Deutsche gegen Deutsche gekämpft haben. Das hat sie erschüttert und das hat ihren Mann erschüttert. Und zwar hat ihren Mann so sehr, dass er einen Schlaganfall bekommen hat, von dem er sich nie mehr erholt hat. Und unter diesem Eindruck von Vergänglichkeit, von Schicksalsschlägen, von Krankheit und Tod, hat sie dieses Bild gemalt. Wo gehen wir denn hin? Was passiert denn mit dieser Welt? Was passiert denn mit mir? So viel zu kürzen. Was ist das Schwierige daran? Das ist ein bisschen zu plakativ. Ich werde auf ein paar Schwierigkeiten nachher noch eingehen, aber wenn man das Bild losgelöst nimmt, dann ist es ja so nach alter Pädagogik, ich sei schön brav. Ja, geh den engen Weg, dann kommst du in den Himmel. Wenn du bist wie die Welt, wenn du böse bist, dann kommst du in die Hölle. Das ist zu einfach. Viel zu einfach. Warum, erkläre ich nachher noch. Das Bild hat eine ganz, ganz breite Nachwirkung, hat Generationen von Christen geprägt. Und die Grundaussage will ich auch nicht in Frage stellen. Die breite und die schmale Tür. Wie gesagt, das hat ja auch eine biblische Grundlage. Aber gehen wir zurück zu unserem Text, der ja damit anfängt. Einmal fragte jemand Jesus, Herr, werden nur wenige gerettet? Wir kennen die Motivation des Fragens nämlich. Vielleicht war es ein frustrierter Jünger, der wochenlang durch die Dörfer gezogen ist, gepredigt hat, vielleicht sogar selber bei Jesus dabei war, bei den Predigtveranstaltungen, bei den Evangelisationen. Und erlebt hat, hey, es schreien nicht alle Juhu, wenn Jesus predigt. Es sagen nicht alle, das ist die Botschaft, auf die wir schon so lange gewartet haben. Da gab es Menschen, genug Menschen, ja, sonst würde das nicht in die Bibel aufgenommen werden. Aber es gab auch welche, und das waren nicht wenige, die haben gesagt, das wollen wir nicht hören. Was erzählst du eigentlich? Also vielleicht war es ein frustrierter Jünger, der gesagt hat, ey, sag mal, wenn ich mir das so anschaue, sind gar nicht so viele, oder, die gerettet werden. Vielleicht war es auch ein besorgter Jünger, der das erlebt hat, wie Menschen das Evangelium ablehnen und dann so gesagt hat, Jesus, aber wenn ich mir das anschaue, sind doch gar nicht so viele. Was ist denn mit den Menschen los? Was passiert denn mit dir? Oder aber, und das, wenn ich mir Jesus, die Antwort von Jesus anschaue, ist das meine erste Vermutung, es ist schon so ein bisschen Selbstgefälligkeit dabei. Jesus, schau mal, die gehen alle weg. Okay? Die sind nicht alle so wie wir. Das sind gar nicht so viele, die wie wir gerettet werden. Und das ist so ein bisschen auch die Gefahr von diesem Bild, von dieser Vorstellung, von dem engen und dem schmalen, von dem breiten und dem schmalen Weg. Dass man dann denkt, hey, das sind nicht alle wie wir. Wir gehen auf dem schmalen Weg, wir sind die Guten, die anderen auf dem breiten, das sind die Bösen. Weil was sagt denn Jesus auf diese, Klammer auf, berechtigte, Klammer zu, Frage? Jesus antwortete, die Tür zu Gottes neuer Welt ist eng. So weit, so gut, bestätigt ein Stück weit die Annahme. Aber dann schwenkt Jesus um und sagt nicht, genau, und die ganzen Leute, die weggehen, die gehen den breiten Weg, die gehen ins Verderben, ihr werdet das schon sehen, gut, dass ihr mit mir den schmalen Weg geht. Nein, genau das sagt Jesus nicht. Was sagt Jesus? Kämpft darum, dass ihr Einlass findet. Wie so oft stoppt Jesus die Spekulation um das Schicksal der anderen? Kämpft ihr darum, dass ihr Einlass findet? Das sagt Jesus zu dem Menschen, der gefragt hat, und zu denen, die rumstanden, wahrscheinlich seine Jünger. Es ist nicht unsere Aufgabe, darüber zu urteilen oder sogar nur nachzudenken, wer denn jetzt bitteschön am Ende in den Himmel kommt und wer nicht. Das ist allein Gottes Sache. Es geht uns nicht an, wer am Ende gerettet ist und wer nicht. Das liegt Gott sei Dank nicht an unserer Einschätzung oder Entscheidung. Und deshalb braucht es uns auch nicht zu belasten. Jesus sagt, setzt alles daran, dass ihr durch die enge Tür in Gottes Reich kommt. Wieso ist diese Tür überhaupt eng? Ich bin die Tür, sagt Jesus bei Johannes 10, Vers 9. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Nur Jesus ist diese Tür. Nur er. Nicht die vielen Wege, die versuchen, ohne ihn ans Ziel zu kommen. Das ist der breite Weg. Das sind die Menschen, die meinen, sie kämen auch ohne Jesus zum Ziel. Das waren steile Worte damals. Weil damals viele glaubten, dass sie durch ihre Frömmigkeit, ihre Abstammung oder durch ihre Leistung in Gottes Reich kommen. Aber Jesus warnt davor. Niemand kommt durch eigene Kraft in den Himmel, sondern allein durch ihn, durch Jesus. Warum nur allein durch ihn? Weil nur Jesus uns wirklich vergeben kann. Weil er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Er alleine macht uns frei von dem Ballast, den wir mit uns rumschleppen. Denn der Ballast, der passt nicht durch die schmale Tür, Gott sei Dank. Und es passen auch die nicht durch, die durch ihre Leistung oder Frömmigkeit in Gottes Reich reinkommen will. Wer durch mich hineingeht, der wird gerettet, sagt Jesus. Das sind steile Worte, damals, aber auch heute. Kann man das denn heute überhaupt noch sagen, in unserer vielfältigen Gesellschaft? Nur Jesus ist die Tür. Bist du dann nicht gleich radikal? Da tut sich doch auch ein Fass voller Fragen auf, oder? Was ist denn mit den anderen Religionen? Da gibt es doch auch Menschen, die sich um das Gute bemühen, die zum Wohl der Allgemeinheit beitragen. Und was ist denn mit denen, die noch nie von Jesus gehört haben? Die haben doch gar keine Chance, oder was? Was ist denn mit Kindern, die sterben, bevor sie überhaupt begriffen haben, wer Jesus ist? Sind die dann einfach so von Gott getrennt? Das sind ernste Fragen. Aber ich fürchte, dass diese Fragen niemand so richtig beantworten kann. Und wir müssen sie auch nicht beantworten. Jesus sagte auf die Frage, was ist denn mit den anderen, sagte, hey, schau du, dass du durch diese Tür kommst. Jesus ist die enge Tür. Aber diese Tür steht weit offen. Seit Jesus am Kreuz gestorben ist, hat jeder Mensch Zugang zum Himmel. Wenn wir heute das hören, dann haben wir freien Durchgang. Übrigens, manche Leute versuchen ja auch andere durch die enge Pforte durchzuziehen oder durchzuschieben. Sie versuchen meist in guter Absicht, Menschen vom Glauben zu überzeugen, vielleicht sogar zum Glauben zu drängen. Zu dem Glauben natürlich, der sie selber so begeistert, den sie als so befreiend und wertvoll empfunden haben. Aber das geht nicht. Jemanden durch diese enge Tür durchschieben oder durchziehen wollen, kann gefährlich sein. Manchmal hinterlässt das tiefe Wunden. Nein, durch diese Tür muss jeder selber gehen. Wir können einladen, ja? Wir sehen da vorne auch Leute, die zu dieser Tür einladen. Das ist unser Job. Das ist unsere Aufgabe. Und es geht weiter. Wenn der Hausherr aufsteht und die Tür abschließt, werdet ihr draußen stehen und klopfen und rufen, Herr, mach uns auf. Doch er wird antworten, ich weiß nicht, wo ihr herkommt. Dann werdet ihr sagen, wir haben doch mit dir zusammen gegessen und getrunken und du hast auf uns den Straßen unserer Stadt gelehrt, aber er wird euch antworten, ich weiß nicht, wo ihr herkommt. Ihr habt es versäumt, das Rechte zu tun. Geht mir aus den Augen. Da werdet ihr dann jammern und mit den Zähnen knirschen, wenn ihr Abraham, Isaac, Jakob und alle Propheten in Gottes neuer Welt seht, doch ihr selbst seid ausgeschlossen. Jesus bringt ja ein Bild, das etwa an das Gleichnis von den 10 Jungfrauen erinnert, Matthäus 25. Ein aufrüttelndes Bild, eher ein abstoßendes Bild. Wie kann denn ein Hausherr Gäste abweisen, die am Ende noch selber eingeladen hat? Wie kann denn Gott Menschen abweisen? Er will doch, dass alle gerettet werden. Und da sind wir wieder bei der Frage des heutigen Abends. Wer kann denn dann bitteschön überhaupt noch sicher sein, dass er nicht abgewiesen wird? Hier der Hinweis noch einmal. Jesus sagt nicht, schaut euch die vielen bösen Leute an, die da draußen stehen. Jesus sagt, ihr werdet draußen stehen und klopfen und rufen. Ich finde das schon beängstigend. Bist du sicher, dass du in den Himmel kommst? Hier ist ein sehr genauer Blick notwendig. Jesus sagt, ihr habt es alle versäumt, das Richtige zu tun. Ihr Übeltäter, übersetzt Luther. Aber was haben sie denn getan? Wir haben doch mit dir zusammen gegessen und getrunken und hast auf den Straßen unserer Stadt gelehrt. Diese Menschen berufen sich auf ihr Tun, auf ihre so enge Verbindungen zu Jesus. Sie wollen mit ihren Verdiensten und Leistungen bei Jesus punkten. Sie wollen sich ihr Heil verdienen. Und das funktioniert nicht. Ich werde nicht müde, immer wieder den Unterschied zwischen Religion und Evangelium zu erklären. Religion ist der Versuch des Menschen, sich den Weg zu Gott zu erarbeiten, zu verdienen, durch die rechte Lebensweise, sei immer schön brav, durch fromme Leistungen, Ablass, aber auch gute Werke, stille Zeit, Spenden, Gottesdienstbesuche und so weiter. Und das ist die Gefahr von diesem Bild vom breiten und vom schmalen Weg. Dass wir uns denken, wir leben doch korrekt, wir gehen doch auf den Weg. Ja? Das sind dann auch so schöne Sachen, nicht nur die Kirche, sondern Kinderrettungsanstalt, Kindergottesdienst und so weiter. Evangelium aber ist der Weg Gottes zu den Menschen, den wir uns nicht verdienen können. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die an ihn glauben, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Das kennt ihr, oder? Johannes 3, Vers 16. Vielleicht einer der wichtigsten Verse der Bibel, aber wie kann ich dann sicher sein? Das sagt sich so schön. Dann werden alle, die sich auf Jesus verlassen, gerettet werden. Ich will dir ein Beispiel erzählen. Von der Maria. Ich habe sie vorher gefragt. Kurz ist schon eine Weile her. Die war 5 Jahre alt. Und sagt völlig unvermittelt am Essenstisch: Also, gell, wenn ich morgen sterbe, dann müsst ihr nicht traurig sein, Papa, Mama, weil dann komme ich ja in den Himmel und dann sehen wir uns da. Völlig unvermittelt. Es ist mir so eiskalt den Rücken runtergelaufen, ja. Aber so ist das. Jesus sagt nicht umsonst: Ich sag euch ehrlich, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Das ist der Punkt, weißt du? Ein Kind kann sich die Liebe seiner Eltern nicht verdienen. Ich sag's mal ganz hart: Ein Baby kackt und speit seine Eltern voll. Und die Eltern lieben es trotzdem. Ja? Ein Säugling kann nichts dazu tun, dass seine Eltern ihn lieben. Ich glaube, je länger ich die Menschen und Gott kennenlerne, dass das eine ganz, ganz große Parallele ist. Wir Menschen kacken und speien und schreien Gott zu. Und er liebt uns trotzdem. Wir können uns diese göttliche Liebe nicht verdienen. Durch keine Leistung, durch keinen korrekten Lebensstil, durch keine Frömmigkeit, durch nichts. Ein Kind empfängt. Ein Erwachsener will verdienen. Das ist der Unterschied. Und wir können uns das Reich Gottes nicht verdienen. Das ist die enge Tür, Jesus. Und der Kampf, Jesus sagt, er kämpft darum, dass ihr Einlass findet. Der Kampf ist, dass du dir eingestehst: Jesus, ich kann vor dir nicht bestehen. Ich komme da alleine nicht hin. In den Himmel, in die goldene Stadt Jerusalem, wie du es auch nennen magst. Ich brauche dich. Das ist der Kampf. So klein musst du dich machen. Wer macht das schon gerne? Wenn du sagst, hey, ich habe nichts. Wenn wir irgendwo hingehen, dann, hey, schau, was ich habe. Das denken wir zumeist oder wollen es vermitteln. Das fällt vielen schwer. Aber zurück zu der Frage: Bist du dann sicher, dass du in den Himmel kommst? Diese Worte von der engen Pforte, die Jesus da sagt, die wären ziemlich frustrierend, ja beängstigend, wenn das alles wäre. Aber Jesus sagt ja noch viel mehr. Aus Ost und West, aus Nord und Süd werden Menschen kommen und in Gottes neuer Welt zu Tisch sitzen. Seid darauf gefasst, es gibt erst solche, die sind jetzt zu den bei den Letzten und die werden dann die Ersten sein. Und andere zählen jetzt zu den Ersten, die werden die Letzten sein. Hier wird die Tür ganz weit aufgestoßen. Aus allen Himmelsrichtungen werden Menschen kommen, die mit Jesus Abendmahl feiern werden. Und das ist noch ein Punkt. Gottes Verheißung war zuerst nur für das Volk Israel bestimmt. Doch schon bei den großen Propheten, bei Jesaja zum Beispiel, leuchtet die wunderbare Perspektive am Horizont auf. Gott ruft alle Menschen. Sein Ruf geht hinaus in die Welt. Und überall sind Menschen, die seinen Ruf hören und ihm folgen. Und dieses gemeinsame Folgen, das hat was ungemein Verbindendes. Ich habe es schon öfter erlebt, dass ich mit Christen aus anderen Kulturen, mit anderen Sprachen zusammen gebetet habe oder Gottesdienst gefeiert habe. Ja, teilweise habe ich kein Wort verstanden. Aber ich wusste, wir sind hier im Namen von Jesus versammelt. Und er ist es, der die Gemeinschaft schenkt. Er ist es, der die Grenzen überwindet. Die Tür ist eng, das ist nämlich nur Jesus. Ich bin die Tür für die Schafe. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet. Er wird ein- und ausgehen und Weideland finden. Johannes 10, Vers 9. Aber ein paar Verse später sagt Jesus auch, dass er der gute Hirte ist. Und er sagt weiter, meine Schafe hören auf mich. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand kann sie mir aus den Händen reißen, weil niemand sie aus den Händen meines Vaters reißen kann. Er schützt sie, die er mir gegeben hat, denn er ist mächtiger als alle. Bist du sicher, dass du in den Himmel kommst? Ja. Es gibt viele Bibelstellen, die das bezeugen, Gott sei Dank. Ich will dir, falls dich das jetzt zu sehr ins Nachdenken oder Zweifeln gebracht hat, oder falls du eh immer mit dem Zweifel lebst, ja, wie ist das mit mir? Ich will dir das zusprechen. Paulus schreibt in Römer 8, ich bin ganz sicher, dass nichts uns von Gottes Liebe trennen kann. Weder Tod noch Leben, noch Engel, noch Dämonen oder irgendeine andere gottfeindlichen Mächte. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Weder Himmel noch Hölle. Nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbirgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Oder Johannes 3, Vers 16 haben wir schon gehört, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass Jesus für uns gestorben ist und alle, die sich auf ihn verlassen, ewig leben. Ein anderes, Markus 16 kann man sich auch gut merken. Wer zum Glauben kommt und sich taufen lässt, der wird gerettet. Punkt. Oder auch ein wichtiger Vers, Römer 10, Vers 9. Wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott dich von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Punkt. Es wurde leider auf den bester missionarischer Absicht mit Angst gearbeitet. Schau bloß, dass du nicht in die Hölle kommst. Aber Angst und Liebe passen nicht zusammen. Der christliche Komödiant Thorsten Hebel hat es mal so schön formuliert. Der Himmel ist nichts für Leute, die Angst vor der Hölle haben. Der Himmel ist was für Leute, die Jesus lieben. Wenn deine Frau dich fragt, warum hast du mich geheiratet? Dann sagst du ja hoffentlich auch nicht, naja, ich habe halt Angst gehabt, dass ich gar keinen mehr abkriege. Nein, die richtige Antwort ist, weil ich dich liebe. Und so ist es auch mit dem Himmel. Bist du sicher, dass du in den Himmel kommst? Ja. Ja, weil Gott mich liebt. Und einer der Verse oder der Bibelstellen, die das am besten auf den Punkt bringen, 1. Johannes 4, Vers 18. Auch darin hat die Liebe Gottes bei uns ihr Ziel erreicht, dass wir dem Tag des Gerichts voller Zuversicht entgegensehen. Denn so wie Christus mit dem Vater verbunden ist, so sind wir es auch in dieser Welt. Die Liebe kennt keine Angst. Wahre Liebe vertreibt die Angst. Wer Angst hat und vor der Strafe zittert, bei dem hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Bist du sicher, dass du in den Himmel kommst? Die Frage kann ich dir nicht beantworten. Ich habe dir viele Vorlagen gegeben. Ich möchte zum Schluss noch dir einen Vers mitgeben oder ein Gedicht, ist es eigentlich eher, das Martin Luther zugeschrieben wird, ein Bild, was ich unglaublich hilfreich und tröstlich finde bei dieser Frage. Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist es aus mit mir. Ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. Und ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte in meinem Herrn fest. Dann spricht er zum Vater, dieses Anhängsel muss auch durch. Er wird zwar nicht gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was willst du? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlüpfen. Das soll mein Glaube sein. Wenn du willst, kannst du Folgendes mitnehmen. Religion ist der Versuch der Menschen, sich den Weg zu Gott zu verdienen. Evangelium ist der Weg Gottes zu den Menschen, den sie sich nicht verdienen können. Zweitens, bist du sicher, dass du in den Himmel kommst? Ja. Ja, weil Gott mich liebt. Und drittens, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Basta. Amen. Wir beten. Jesus, deine Liebe ist so groß, dass wir sie nie begreifen können, vom Kopf her. Wir können sie erahnen und wir können sie spüren. Du bist für uns gestorben, weil wir nicht von uns aus in den Himmel kommen können. Du hast den Weg freigemacht und mit deinem Leben bezahlt. Wir bitten dich, dass wir diese Liebe immer mehr verstehen, dass sie uns ausfüllt, dass sie uns alle Ängste und Zweifel wegnimmt und dass sie uns immer näher hinzieht zu dir, Herr. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Und wir bitten dich, dass wir diese Liebe weitergeben können, dass wir Zeugen und Wegweiser für dich sind, Herr. Wir bitten dich, begleite uns auf dem Weg, auf unserem Lebensweg bis zum Himmel. Amen.